Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Elisabeth Ruge, die jahrelang als Lektorin und Verlegerin gearbeitet hat und dann ihre eigene Literaturagentur gegründet hat. Guten Tag, Frau Ruge, wir hören Sie rascheln. Mit welchen Papieren rascheln Sie denn?
Oh, das tut mir leid. Ich habe gerade noch was beiseite geschoben.
Völlig in Ordnung. Sie sind zugeschaltet. Leider können wir ja keine Gäste im Studio empfangen zurzeit. Ist natürlich schade. Also Sie haben vielleicht gerade die Pressekonferenz der Kanzlerin gesehen oder es
ja,
zumindest
teilweise.
Ja, in den Nachrichten gehört. Sie hat ja ganz eindringlich Angela Merkel vor den Mutationen des Virus gewarnt und sie hat uns dann gelobt mit diesen Worten.
Und es ist deshalb sehr wichtig und sehr ermutigend, dass sich die aktuelle Lage zu entspannen beginnt. Das zeigt, dass die harten Einschnitte, die die Menschen in Deutschland seit Wochen auf sich nehmen müssen, sich auszuzahlen beginnen. Und es zeigt im Grunde, dass die Mühe sich lohnt.
Also die Kanzlerin sagt, die Mühe lohnt sich. Ist doch schön so ein Lob, oder?
Ja, ist auch berechtigt.
Ja.
Denn das ist ja doch vieles, was einem abgefordert wird und ein Großteil der Menschen versucht, sich ja daran zu halten.
Ja, Sie auch, nehme ich an, oder? Fällt es Ihnen schwer?
Ja, ich auch. Ich habe auch viel Familie in England und Irland und deswegen weiß ich auch, dass die Überlegung zu der Mutation, zu den mutierten Viren eben ganz richtig ist.
Mhm, also, dass man wirklich aufpassen muss und Vorsorge im Kopf haben muss. Ja.
Was ich habe auch viele Covid-Fälle in der Familie, also erlebt man dann hautnah.
Ja. Darauf eben hat die Kanzlerin Bezug genommen und was sie noch gesagt hat, das wird Thema sein in dieser Mittagsstunde. Aber wenn wir die Themen des Tages besprechen, was wir ja immer hier tun in Deutschlandfunk Kultur von 12 bis 13 Uhr oder im Podcast, wenn Sie den hören, wir beginnen dann erstmal mit dem Blick nach Washington und sehen die neue Ära, die da beginnt mit Joe Biden. Gestern haben wir in den USA einen Neuanfang erlebt.
This is our historic moment.
Das ist unser historischer Moment der Krise und der Herausforderung und Einigkeit ist unser Weg nach vorn. Wir müssen diesen Moment als Vereinigte Staaten von Amerika begegnen.
States of America.
Einigkeit ist unser Weg nach vorn, hat Joe Biden gesagt, der neue Präsident. Und dann direkt nach der Vereidigung hat er ja angefangen zu arbeiten, hat unter anderem dann gleich den Wiedereinstieg ins Pariser Klimaschutzabkommen verfügt. War das eine große Erleichterung für Sie, Frau Ruge?
Ja, für mich und ich glaube für große Teile der Welt. Also man konnte lesen, dass auch gerade viele Amerikaner zu Hause, das eben am Bildschirm, Amerikanerinnen am Bildschirm gesehen haben, dass es kleine Zoom-Partys gab und man sich zugeprostet hat. Es sind ja immerhin 81 Millionen Menschen, die für diesen Wechsel gestimmt haben. Und immer wieder las man, also haben die Leute gesagt, wir haben geweint. Also uns kamen die Tränen der Erleichterung, der Freude.
Mhm. Sind Ihnen denn Tränen gekommen? Sie sind ja sehr, fokussiert auf Amerika.
Doch, also bei der Einschwörung Kamala Harris, aber bei vielen Momenten, auch bei Amazing Grace, das einfach ein sehr schönes Lied ist, eine einfache, aber sehr schöne Hymne, die einen an vieles erinnert, also auch aus den Zeiten der Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Also man hatte das Gefühl, hier wird wieder angeknüpft an etwas, was Amerika und uns alle weiterbringen wird.
Ja, auch Lady Gaga und Bruce Springsteen und eben Joe Biden als Figur, jemand, der jetzt im Weißen Haus das Sagen hat, der selbst so viel gelitten hat, der seine erste Ehefrau verloren hat, zwei Kinder verloren hat, der viel von Heilung spricht. Es ist ja geschrieben worden, zum Beispiel in der Süddeutschen heute, das sei jetzt wirklich der richtige Mann, eben aus diesem Grund am richtigen Ort.
Ja, ich glaube es auch aus unterschiedlichen Gründen. Also es gibt natürlich auch Fragezeichen. Man wird sehen, wie sehr es ihm gelingt, die progressiven Kräfte, die in meinen Augen sehr wichtig sind fürs Fortkommen der amerikanischen Gesellschaft, mit einzubinden. Aber wenn wir jetzt erstmal in diesem Moment verharren, kann man sagen, da ist jemand, der eben gesagt hat, we have to stop this uncivil war, also ein Wortspiel, this uncivil war, da geht es also darum, diesen fundamentalen Angriff auf die Demokratie mit Toleranz, mit Empathie, mit Bescheidenheit zu begegnen, aber auch mutig und kühn. Also er hat schon gesagt, wir müssen das jetzt gemeinsam anpacken. Also ich fand diese Rede bemerkenswert, weil sie zum Ende hin, in dem letzten Drittel, ganz stark eben auf die Aktion ausgerichtet war und auch auf die Welt. Also er hat gesagt, unser Ansehen ist gesunken und wie Sie ja schon gerade sagten, und hat sich dann gleich auf den Weg gemacht, wieder in die Weltgesundheitsorganisation einzutreten, das Pariser Klimaabkommen, aber auch viele andere wichtige Punkte, die durch diese Dekrete, durch diese Verordnungen dann eben schon mal zumindest symbolisch auf den Weg gebracht wurden.
Ja, auch wirklich ganz real. Er hat den Einreisestopp für Muslime aufgehoben. Er hat verfügt, dass der Zaun an der Grenze zu Mexiko nicht weitergebaut wird. Er hat gesagt, wir werden einen Kampf gegen den Rassismus führen. Und er hat auch eine Maskenpflicht in Regierungsgebäuden verfügt. Ist ja eigentlich unglaublich, eben, dass es das bisher nicht gab.
Das stimmt. Mit symbolisch wollte ich auch in keiner Weise das als vordergründig abtun, sondern ich wollte sagen, dass bei einigen dieser Dingen dann eben doch im Haus bzw. im Senat dann auch Sachen noch gefestigt werden müssen von gesetzgeberischer Seite. Und seit gestern gibt es ja durch die Stimme der Vizepräsidentin eine Mehrheit im Senat. Dennoch, für manche Sachen wird er eben eine Mehrheit von 60% brauchen. Und das ist eine uphill battle. Und deswegen ist dieses Bild des Anpackens, wirklich sich alle gemeinsam Mut zu sprechen, auch in dieser wirklich sehr, sehr schweren Zeit, das war wichtig. Und das haben, glaube ich, viele gehört.
Wir blicken gemeinsam in die USA. Joe Biden ist der 46. Präsident in den USA und es standen eben gestern Frauen auf der Bühne mit ihm, die ganz wichtig werden in der nächsten Zeit. Vizepräsidentin Kamala Harris wurde vereidigt, ja vor ihm. Aber es ist auch ein Auftritt, der sicherlich im Gedächtnis bleiben wird. Das ist der von der Lyrikerin Amanda Gorman, 22 Jahre alt. Die hat für den gestrigen Tag dieses Gedicht geschrieben.
And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us.
Amanda Gorman also mit einem Ausschnitt aus ihrem Gedicht. Sie sagt, wir sind alles andere als lupenrein, alles andere als makellos. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns bemühen, eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist, sondern wir bemühen uns, eine Einheit zu erreichen, die ein Ziel hat. Ein Land zu erschaffen, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet fühlt. Und so richten wir die Blicke nicht auf das, was zwischen uns steht, sondern auf das, was vor uns steht. Frau Ruge, wird sie zur Ikone werden? Was denken Sie?
Ja, das denke ich schon. Ich hatte genau diese Passage auch gestern auf Twitter aufgenommen, weil mir sehr gut gefallen hat, dieser Satz, we are striving to forge our union with purpose und nicht a union that is perfect, wie Sie ja auch gerade in Ihrer Übersetzung geschildert haben. Biden selbst hat in seiner Rede Purpose und Resolve am Ende, also dieses zielgerichtete, entschlossene, nicht erwähnt. Und ich fand so gut an diesem Gedicht, und das kommt immer wieder vor, dass dieses Gemeinschaft bauen, Demokratie erhalten, stärken, dass das eben immer ein Work in Progress ist. Also wir kommen nie ans Ziel. Es muss immer weitergehen, aber dieses Ziel müssen wir vor Augen haben. Amanda Gorman ist ja nicht nur Lyrikerin, sie ist Aktivistin, sie hat Soziologie in Harvard studiert, was ich interessant finde, eben nicht Literaturwissenschaften. Sie ist die Tochter einer alleinerziehenden Lehrerin in Los Angeles, also dort aufgewachsen. Sie hat in ihrer Rede Martin Luther King, Lincoln zitiert. Sie hat gesagt, dass sie dezidiert einen Großteil dieses Gedichtes wie in einer Eingebung geschrieben hat, nachdem sie die Bilder des Sturms auf das Kapitol gesehen hat. Und was ich auch noch interessant finde, sie hat gesagt, sie ist Lyrikerin geworden und eine Frau des Textes auch, weil sie einen Sprachfehler hat, was sie ja auch verbindet mit dem Präsidenten und ja auch oftmals mit einer hohen Sensibilität einhergeht. Also sie hat gesagt, sie hat dieses Gedicht immer wieder geübt, weil sie Angst hatte, eben zu stolpern. Und diese Fragilität, diese Schwäche ganz selbstbewusst einzuräumen, das verbindet sie eventuell eben auch mit beiden.
Mhm. Und vielleicht ist, weil die Worte eben stark sind, es ihr dann gelungen, auch wirklich einen sehr starken Auftritt, sage ich mal, hinzulegen. Am Schluss sagt sie ja dann, es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es selbst zu sehen, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein, das Licht. Ja. Das finde ich erstaunlich, dass sie hier so vom Licht spricht.
Ja, wie beiden im Übrigen auch und viele andere, weil wir eben doch durch eine sehr, sehr dunkle Zeit gegangen sind. Aber wie gesagt, das Prozesshafte, das hat mir so gut gefallen. Aber deswegen nicht weniger stark, nicht weniger entschlossen.
Ja, jetzt war sie in gewisser Weise auch eine Lichtgestalt, weil sie diesen knallgelben Mantel, diesen langen Mantel angehabt hat. Die anderen Frauen hatten auch lange Mäntel an. Denken Sie, da waren auch so Fashion-Statements darunter?
Ja, aber interessante, die ich fand, also auch sehr bedeutsame. Also Harris' Mantel war nicht nur lila, weil ihr die Farbe gefällt, sondern weil es eben wirklich ein Hinweis war auf Shirley Chisholm, die diese Farben Gold und Lila benutzt hat. Und das ist eben die erste schwarze Repräsentantin im amerikanischen Kongress gewesen. Wir haben gesehen, wie beispielsweise die Tochter von dem zweiten Gentleman, also von Kamala Harris, Ehemann, also mit einer John Lennon-Brille, wie jemand schrieb, und einem Mio Mio-Mantel auftrat. Die studiert Design in New York und ist sehr eigenwillig, kleidet sich zum Teil auch androgyn. Das fand ich interessant, aber wir sahen beispielsweise eben auch Muriel Bowser, das ist die Bürgermeisterin von Washington D.C., die eine Art gestrickten Ritterhelm aufhatte in Knallpink. Und es war jedem, der sie sah, sofort klar, sie bezieht sich hier auf den Frauenmarsch, den Women's March, heute genau vor einem Jahr, direkt am Tag nach der Inauguration Trumps, wo ja alle eben in gestrickten rosa Mützen aufgetreten waren und die Menge viel, viel größer war als die bei der Inauguration selbst, was Trump eben durch seinen Pressesekretär lügenhaft hat widersprechen lassen. Also da waren so viele Anknüpfungspunkte und so viel Interessantes zu sehen. Das war nicht ein Defilieren auf dem Laufsteg.
Mhm, aber man wünscht sich natürlich, dass eines Tages nicht nur sozusagen die Kleidung symbolisch ist, sondern dass auch tatsächlich ganz real mal eine Frau Präsidentin wird in den USA, oder?
Da gibt es auch durchaus die Möglichkeit. Also wir haben jetzt über die Mäntel gesprochen, aber man könnte sagen, Sonia Sotomayor vom Supreme Court, die Richterin, das ist die erste Latina, die im Supreme Court auf dem Supreme Court sitzt. Die hat Kamala Harris eingeschworen. Am Abend noch ist Jen Psaki zur ersten Pressekonferenz angetreten, die neue Pressesekretärin, Pressesprecherin, und hat eine vernünftige, rationale, sich erstmal an Fakten orientierende, täglich wieder stattfindende Pressekonferenz verkündet. Und in der Nacht ist noch Avril Haines bestätigt worden. Sie wird also Director of National Intelligence des Nachrichtendienstes und ist in dieser Position auch zum ersten Mal als Frau angetreten. Nicht? Als eine Frau sehen wir da zum ersten Mal. Also neben Kamala Harris kann ich nur sagen, im Hintergrund Stacey Abrams, die Mehrheit im Senat ermöglicht hat, also viele, viele große, starke Frauen waren gestern zu sehen.
Jetzt auch zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio meine Kollegin Katharina Hamberger. Denn wir wollen noch mal sprechen über die Pressekonferenz, die die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute gegeben hat. Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sinken ja in Deutschland. Es sind immer noch mehr als 20.000, aber der Trend geht nach unten, also pro Tag. Und die 7-Tage-Inzidenz ist auf den niedrigsten Wert seit mehr als 11 Wochen gefallen. Die liegt nämlich noch bei 119. Gleichzeitig wurden über 1000, nämlich 1013 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Die Kanzlerin ist ja sehr besorgt, das haben wir gehört, nach der Bund-Länder-Sitzung gestern und am Dienstag, besorgt wegen der Mutationen, die sich eben sehr schnell ausbreiten könnten. Sie will auf Vorsorge setzen. Katharina Hamberger, wie ernst ist sie denn aufgetreten in der Pressekonferenz?
Na, ich finde, man hat ihr diese Sorge schon nochmal angemerkt. Also das war das Hauptthema auch Corona und das nochmal zu erklären, warum die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und sie die Maßnahmen jetzt bis Mitte Februar verlängert haben. Und das war auch das einzige Thema, das sie tatsächlich auch in ihrem Eingangsstatement genannt hat. Also daran merkt man schon, wie wichtig ihr das ist. Sie hat auch genau diesen Zwiespalt beschrieben, dass man einerseits sagt, man hat jetzt ganz gute Zahlen, die gehen runter und die Inzidenz ist eben gut, wie Sie das auch gerade beschrieben haben. Auf der anderen Seite eben die hohen Todeszahlen. Und da hat sie gesagt, man dürfe eben diese eine Gefahr nicht außer Acht lassen.
Und wir sehen diese Gefahr heute etwas klarer als zu Jahresbeginn. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem in Großbritannien und in Irland, aber auch in den Niederlanden, in Dänemark und anderen Ländern nachgewiesen ist und auch bei uns.
Also genau diese Mutation eben als die große Gefahr, die droht. Und sie hat nochmal beschrieben, dass das Ganze eben jetzt diese Maßnahmen als Vorsorge gedacht sind, weil man eben Angst hat, dass sie, wenn man sie zu früh lockert, die Maßnahmen, die Zahlen wieder exponentiell nach oben gehen könnten und dann möglicherweise halt noch diese Mutation dazu.
Frau Ruge, teilen Sie, sage ich mal, die Sorge der Kanzlerin und sind Sie auch der Meinung, Vorsorge muss jetzt im Moment wirklich Priorität haben?
Ja, also da bin ich ganz bei der Kanzlerin. Ich fand auch eine Passage, die ich gehört habe, als ich kurz mich reinschalten konnte, sehr, sehr wichtig, immer wieder zu betonen, dass dieser Gegensatz, der aufgemacht wird zwischen Gesundheit und Wirtschaft, Gesundheit und Kultur, Gesundheit und Schule, Bildung, dass das kein Gegensatz ist, das greift eben ineinander. Also wenn wir die Lage gesundheitlich nicht in den Griff kriegen, wird es eben auch negativ sich auf die Wirtschaft, auf die Kultur, auf die Schule, auf die Bildung weiterhin auswirken. Da wird künstlich immer werden so Möglichkeiten aufgetan, als könnten wir uns nur dem einen zuwenden. Und das geht eben nicht. Das, finde ich, hat sie richtig betont.
Und dann ist aber eben die Frage, wie genau kriegen wir die Lage in den Griff? Und jetzt wird ja bisher immer gesagt, es gibt diesen angestrebten Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Menschen innerhalb einer Woche. Und dann kann sozusagen, denkt man, naja, das normale Leben wieder ein bisschen losgehen. Diese Inzidenz von 50, Frau Hamberger, hat sie darauf Bezug genommen, die Kanzlerin? Wird das so bleiben oder wird man vielleicht doch eine Langzeitstrategie ins Auge fassen, die am Ende heißt Zero Covid, also dass man sagt, wir brauchen eine Strategie, die uns zu gar keinem Infektionsfall mehr führt?
Also sie hat schon einmal beschrieben, was es mit diesem Inzidenzwert von 50 auf sich hat. Hat gesagt, das sei eben so, man hat sich überlegt, was ist so die mittlere Kapazität von Gesundheitsämtern, um Kontakte nachzuverfolgen, und deswegen ist das erst einmal der Zielwert. Sie hat diese Covid-Zero-Geschichte angesprochen, aber das klingt bei ihr eher nicht so, als wäre das endgültige Ziel, weil man eben dann nochmal sehr strenge Maßnahmen bräuchte, um die Inzidenz zum Beispiel unter 10 zu drücken. Also ich denke, das wird sich auch in der nächsten Zeit noch zeigen, wie streng da die Maßnahmen werden, wie lang die Strecke noch sein wird. Ich fand ganz interessant, dass sie das Ganze auch eben immer als eine Zumutung beschrieben hat, und je länger die dauert, desto schwerer ist sie eben für die Menschen auch zu bewältigen. Also das ist da eine Aussicht braucht, das hat sie schon nochmal deutlich gemacht auch.
Und dann hat sie, glaube ich, über Außenpolitik auch gesprochen, oder? Und auch in die USA geblickt.
Ja, klar. Also diesem Thema konnte sie sich dann nicht entziehen. Es ist ja ein offenes Frageforum. Jede Frage kann gestellt werden. Und sie hat schon einmal betont, was es jetzt heißt, dass Joe Biden der neue US-Präsident ist. Sie hat gesagt, da gibt es ein breites Spektrum an Übereinstimmungen, aber gleichzeitig eben auch.
Wenn sie sich allein die Executive Orders, die gestern unterzeichnet wurden, anschauen, dann sehen Sie doch, dass wir in der WHO wieder zusammenarbeiten können, dass wir im Pariser Klimaabkommen wieder zusammenarbeiten können, dass wir über Fragen der Migration wahrscheinlich eine ähnlichere Meinung haben.
Also da gibt es viele Felder, auf denen man zusammenarbeiten kann, aber sie hat auch gesagt, es ist eben nicht nur Übereinstimmung. Es gibt auch Punkte, wo sich beide Regierungen nicht einig sind. Ein Beispiel Nord Stream 2, da hat die US-Regierung ja mit Sanktionen gedroht. Das wird unter Joe Biden jetzt auch nicht anders werden, dass die USA plötzlich begeistert ist von dieser Gaspipeline. Und sie hat aber angekündigt, also Angela Merkel hat angekündigt, hier mit der US-Administration, mit der neuen, nochmal darüber zu sprechen.
Wir haben eben über die Sorge der Kanzlerin gesprochen, die sagt, selbst wenn die Inzidenzzahlen unter 50 gedrückt werden können, dann bleibt die Situation natürlich wackelig. Was könnte die Lösung sein in dieser pandemischen Situation? Die Impfung könnte die Lösung sein. Elisabeth Ruge ist mein Gast, jahrelang als Lektorin, Verlegerin unterwegs, jetzt ihre eigene Literaturagentur führend. Frau Ruge, die Impfung, oder? Auf die hoffen wir alle und wir wissen, es gibt sie und wir lassen uns impfen. Oder lassen Sie sich impfen?
Ja, ich lasse mich impfen, wenn ich das angeboten bekomme.
Genau, noch, also haben es eben viele nicht angeboten bekommen, weil der Impfstoff knapp ist. Und deshalb fordern Gesundheitsexperten, dass Pharmaunternehmen ihr Wissen doch teilen sollen, dass sie dieses Wissen um den Impfstoff weitergeben, es allen zur Verfügung stellen. Wir hören mal kurz einen Bericht von Oda Lambrecht dazu.
Einer von Ihnen ist James Love, Direktor der Nichtregierungsorganisation Knowledge Ecology International in Washington.
Es gibt einfach nicht genug Kuchen, deswegen müsste man das Rezept teilen, dann gäbe es mehr Kuchen.
Love bezeichnet es als großes Politikversagen, dass Regierungen in die Impfstoffentwicklung investiert hätten und Milliarden für die Impfstoffe zahlten, dies aber an so gut wie keine Bedingungen knüpften. Und Suri Moon, Co-Direktorin des Global Health Center in Genf, betonte gegenüber dem NDR, dass schließlich auch die Grundlagen der neuen Impfstoffe jahrzehntelang an öffentlich finanzierten Universitäten erforscht worden seien. Dafür müsse die Politik jetzt mehr Einfluss auf die Industrie nehmen.
Man lässt uns nicht zur Schule gehen, man lässt uns nicht einkaufen. Regierungen haben die Macht, viele Dinge zu tun, wenn sie wollen. Was wir bei den Impfstoffen sehen, ist, dass sie nicht genug dafür tun, damit hier Technologie weitergegeben wird.
Die Pharmaindustrie hält dagegen und betont, ohne den Schutz geistigen Eigentums fehle der Anreiz für Innovationen.
Ja, das ist natürlich dann das Gegenargument. Die Firmen wollen natürlich mit ihrem geistigen Eigentum Geld verdienen. Frau Ruge, vielleicht müsste man das trotzdem in der Pandemie jetzt anders regeln, oder?
Genau, also wir sind ja in einer sehr besonderen Situation und wie wir gerade gehört haben, vor allem eben auch von James Love, der diesem interessanten Institut bevorsteht, International Ecology, Knowledge Ecology, da merkt man, worum es hier geht. Es geht hier ja um Wissenstransfer und es wird eben gesagt, dieses Wissen ist stark mit Milliarden subventioniert worden von staatlicher Seite. Zum Teil sind die Forschungsergebnisse an öffentlichen Universitäten eben erbracht worden. Und hier einfach schnöde das Patentrecht gelten und walten zu lassen, das ist falsch. Vor allem, wenn es darum geht, einer globalen Krise zu begegnen.
Aber natürlich versteht man die Unternehmen, die sagen, es ist aber immer so gewesen und wir wollen das auch. Mit unserem geistigen Eigentum wollen wir Geld verdienen. Dann müsste man das wahrscheinlich anders regeln, wie diese Unternehmen dann Geld verdienen könnten.
Ja, also man müsste ja nun nicht gleich praktisch das Kind mit dem Bade ausschütten. Das eine ist, dass wir jetzt eine Situation haben, in der es dann eben vielleicht Sonderfälle geben sollte, gerade weil diese Unternehmen sehr viel Geld erhalten haben. Andererseits muss eben über das Patentrecht, über das Patentgesetze grundsätzlich diskutiert werden, denn vieles funktioniert überhaupt nicht mehr im digitalen Zeitalter. Es gibt ja also diese Open-Source-Instrumente, da können auch Konkurrenten miteinander an Projekten arbeiten und da muss Patentrecht auf jeden Fall auf Dauer angepasst werden. Das ist auch sinnvoll, weil es eben einen Wissenspool dann schaffen würde, von dem aus einzelne Unternehmen dann auch ihre Produkte entwickeln können. Da gibt es viele Zwischenschritte und ich finde, da ist einfach zu wenig Beweglichkeit auf Seiten der Unternehmen. Ich glaube aber auch, dass sie sich schaden.
Ja, vielleicht schaden sie sich so im Ansehen, meinen Sie? Also dass man sozusagen erwarten würde von so einem Unternehmen, dass es jetzt altruistisch handelt oder wie meinen Sie das?
Nein, ich meine das nicht nur vom Ansehen her, sondern ich meine es tatsächlich von der Wissensgenerierung her. Also es gibt eben einfach viele große Projekte, an denen man gemeinsam arbeiten könnte und wo man auch schneller zu Fortschritten kommen würde. Und da gibt es durchaus im digitalen Zeitalter die Möglichkeiten, gemeinsam an Plattformen zu arbeiten, an grundsätzlichen Problemen und dennoch von dort ausgehend eigene Produkte, die dann mit Patentrecht geschützt sind, zu entwickeln. Also da gibt es einfach Möglichkeiten. Einige sind eben auch schon vorgeschlagen worden, zum Beispiel, dass man bei der Weltgesundheitsorganisation ein Wissenspool anlegt.
Ja, in der Tat. Die WHO das schon vorgeschlagen und die Unternehmen aufgefordert, ihre Daten eben in diesen gemeinsamen Pool einzuspeisen. Wir hören noch mal ganz kurz Oda Lambrecht, weil es hat nicht funktioniert.
Auch Deutschland unterstützt die Initiative nicht. Obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel noch im Frühjahr 2020 gesagt hatte,
es handelt sich hier um ein globales öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen.
Inzwischen fordern auch viele Mitgliedsländer der Welthandelsorganisation, Patente während der Pandemie auszusetzen. Doch auch das lehnt die Bundesregierung ab. Aus dem zuständigen Bundesjustizministerium heißt es, man betrachte den Schutz geistiger Eigentumsrechte als einen wichtigen marktbasierten Anreiz für die Entwicklung von Impfstoffen durch private Unternehmen.
Also der schwarze Peter am Ende des Tages bei der Bundesregierung.
Ja, also bei der Bundesregierung, die könnte sich schon ein bisschen vehementer einsetzen, wie es ja auch vorhin schon gesagt wurde in einem Beitrag, nicht? Also man greift ja auch sonst streng durch, in meinen Augen zu Recht, um dieser Pandemie zu begegnen. Warum ist man hier so doch ein bisschen sehr vorsichtig unterwegs? Und man muss ja nicht gleich das Patentrecht als solches aushebeln oder aussetzen, sondern eben in diesen Bereichen ganz gezielt an Lockerungen oder Öffnungen arbeiten.
Zugeschaltet jetzt auch nicht hier im Studio, sondern im Nebenstudio, meine Kollegin Ramona Westhoff. Wir wollen über Kinderarbeit sprechen, denn die internationale Arbeitsorganisation ILO eröffnet heute das Jahr für die Beseitigung der Kinderarbeit, das Jahr der Vereinten Nationen. Nämlich gibt es da ein Ziel, 2025, also bald, soll die Kinderarbeit weltweit verschwunden sein. Frau Westhoff, wie hat sich denn die Situation verschlechtert in Sachen Kinderarbeit weltweit seit Beginn der Pandemie? Es wird sich ja sehr verschlechtert haben, nehme ich an.
Genau, das sagen Sie schon ganz richtig. Die Pandemie macht sich auch in Sachen Kinderarbeit bemerkbar. Es gibt da noch gar keine genauen Zahlen. Man geht aber natürlich davon aus, dass die Kinderarbeit durch die Pandemie steigt. Das liegt vor allem an den wirtschaftlichen Folgen. Wenn eine Familie akut von Armut bedroht ist, dann wird es dadurch wahrscheinlicher, dass auch die Kinder arbeiten müssen. Schulschließungen spielen eine Rolle, Distanzunterricht geht nicht überall und die Kinder, vermutet man, kommen eventuell zum Teil gar nicht mehr zurück in die Schule nach der langen Auszeit. Und auch die Arbeitsbedingungen für die Kinder, die arbeiten müssen, werden durch die Pandemie gefährlicher und auch schädlicher. Und das hängt ein bisschen mit den allgemeinen Ursachen für Kinderarbeit zusammen. Da ist Armut ein großer Faktor in Kombination mit Konflikten und Naturkatastrophen. Wenn die Haupternährerinnen und Haupternährer der Familie wegfallen, Felder nicht mehr bestellt werden können, müssen Kinder arbeiten. Kinder, deren Eltern an Ebola oder AIDS gestorben sind, sind besonders betroffen. Auch Kinder auf der Flucht sind häufiger betroffen. Und das ist auch ganz wichtig, Kinder, die arbeiten, gehen statistisch seltener zur Schule. Und die, die zur Schule gehen, haben dann weniger Energie, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, brechen statistisch die Schule früher ab, haben dann eine geringere Bildung und geringere Verdienstchancen und dann beginnt der Kreislauf von vorne.
Elisabeth Ruge, vielleicht ist es so, dass wir manchmal zu sehr auf uns selber blicken und gar nicht sehen, dass es eben tatsächlich in anderen Ländern Situationen gibt, die viel, viel schlimmer sind als das, was wir erleben.
Ja, das stimmt ganz sicher. Man hört ja auch immer wieder von Bekannten oder Freunden oder Menschen, mit denen man redet, dass sie sich irgendwie neu sortieren in Zeiten der Pandemie und zu mehr Ruhe kommen und so weiter. Und ja, das finde ich immer schwierig, weil so viele Menschen mit so unfassbaren Problemen zu kämpfen haben aufgrund dieser Pandemie und ein solches Unglück über die Welt gebracht wird. Ja, und auch gerade was zuletzt gesagt wurde, dass diese Kinder eben dann seltener in die Schule gehen. Wir wissen, Bildung ist eine Aufstiegsmöglichkeit, eine der wenigen. Und das führt dann eben auch wiederum zur Vertiefung der Armut. Also da stehen viele große Probleme an.
Mhm. Frau Westhoff, wenn man jetzt wirklich Zahlen nennen will, wie viele Kinder sind denn von Kinderarbeit insgesamt betroffen weltweit und welche Länder sind es genau?
Ja, die ILO, die nennt da ein paar Rahmenzahlen, um mal zu sagen, mit was für ein Problem wir das eigentlich zu tun haben. Und die fängt aber erstmal an mit den Erfolgen. Also bis 2016, von 2000 bis 2016, ist die Kinderarbeit schon um 38% gesunken. 100 Millionen Kinder sind von Kinderarbeit betroffen. Es bleiben aber 150 Millionen Kinder, die arbeiten müssen. Das ist fast jedes 10. Kind. Und das in fast allen Bereichen, also Landwirtschaft, Dienstleistung, Industrie.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es denn gelingen? Ich meine, wir haben das Jahr 2021, 2025 soll die Kinderarbeit, wenn es also nach dem Willen der Vereinten Nationen geht, verschwunden sein. Wie kann das gelingen?
Also das ist natürlich das Problem, mit dem man sich jetzt erstmal beschäftigt. Ich glaube, die Patentlösung gibt es da noch nicht, aber es gibt ein paar Bereiche, auf die man gucken kann. Vor allem ist es wichtig, Armut zu bekämpfen. Armut und ihre Ursachen mit allem, was dazugehört. Dazu gehört Klimaschutz zum Beispiel, dazu gehört mehr Verantwortung im globalen Handel, also Verantwortung dafür zu übernehmen, wo unsere Rohstoffe und unsere Produkte überhaupt herkommen. Fluchtursachen müssen bekämpft werden. Zugang zu Bildung ist für die arbeitenden Kinder enorm wichtig. Und es gibt auch den Ansatz, Kinderarbeit gezielt nicht zu verbieten, damit die Kinder, die arbeiten, zumindest Arbeitsschutz haben. Das ist auf jeden Fall umstritten, das verstößt auch gegen ILO-Konventionen, war aber ein Weg, den Bolivien zum Beispiel zeitweise eingeschlagen hat. Da durften zeitweise schon 10-Jährige unter bestimmten Bedingungen arbeiten und das eben, damit die Kinder, die arbeiten müssen, das wenigstens geschützt und mit Mindestlohn tun können.
Was halten Sie von so einem Weg, Frau Ruge?
Ja, also natürlich umstritten. Auf unserer Seite gibt es natürlich die ewige Diskussion, die auch mal mit mehr Nachdruck vorangetrieben werden sollte, des Lieferkettengesetzes, wo unter anderem Peter Altmaier und leider auch unsere Kanzlerin immer wieder bremsen. Das würde ja dazu führen, dass Zuliefererfirmen eben zur Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards angehalten werden. Das ist auch ein Bestandteil, um Kinderarbeit entgegenzuarbeiten und Armut eben zu lindern.
Also was können wir sozusagen tun, wenn wir uns als Verbraucher richtig verhalten wollen? Richtig ist so das ein seltsames Wort, aber so verhalten wollen, dass zum Beispiel Kinderarbeit weniger gefördert wird?
Ja.
Passen Sie auf, was Sie kaufen zum Beispiel?
Ja, zum Teil, aber es geht ja auch um die großen Unternehmen, die eben also sich Teile liefern lassen, aus denen sie dann Produkte bauen. Und da müssen die Unternehmen eben verpflichtet werden zu schauen, von welchen Firmen sie diese Produkte abnehmen, ob diese Mindeststandards eingehalten werden.
Also im Grunde eine Verantwortung, die wir alle mittragen. Es gibt 150 Millionen Kinder, die Kinderarbeit leisten weltweit. Vielen Dank an Ramona Westhoff. Und Elisabeth Ruge muss noch einen Satz loswerden zum Thema Frauen in den USA bei der Inauguration in Washington gestern. Was ist Ihnen noch aufgefallen?
Ja, es wurde gesagt, es ist die Stunde der Stiefmütter. Das fand ich schön, weil man sah glückliche Menschen, glückliche Familien, aber eben nicht Familien im wertekonservativen Sinne, sondern Familien, die zusammengewürfelt waren, offen, unkonventionell. Das fand ich toll.
Also Stiefmütter, weil zum Beispiel Joe Biden mit einer zweiten Frau verheiratet ist und Kamala Harris, ist die auch eine Stiefmutter?
Ja, sie hat die beiden Kinder, die bei ihr waren, die erwachsenen Kinder, das sind die Kinder ihres Mannes. Und sie selbst hat keine Kinder, aber es war ganz offenkundig eine Familie, die gut funktioniert.
Die gut funktioniert, aber trotzdem nicht nach konventionellen Vorgaben. Also ich merke, Sie freuen sich auf die nächste Zeit mit den Blicken in die USA, stimmt's?
Ja, man kann wirklich vorwärts schauen und etwas aufatmen.
Elisabeth Ruge, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns in dieser Stunde.
Vielen Dank.